SWR Kultur. Lesenswert Kritik.
Die Geschichte einer Freundschaft, die erzählt der Flame Stefan Hertmans in seinem neuen Roman Dios. Und wer beim Stichwort Flandern direkt Malerei assoziiert, ist schon auf der richtigen Spur. Denn Anton, der Erzähler, ist Kunsthistoriker und sein Herzensfreund Dios ist Künstler. Die beiden lernen sich an der Uni kennen, wo Anton schon lehrt und Dios noch studiert. Ein Roman also über Kunst und über Künstler. Stefan Hertmans ist jetzt bei mir im Studio. Wie schön. Guten Tag, Herr Hertmans.
Guten Tag, Frau Borkert.
Ja, Herr Hertmans, Sie hatten vor einigen Tagen eine Lesung in der Berliner Gemäldegalerie, denn die präsentiert augenblicklich eine Hommage an den venezianischen Renaissancemaler Vittore Carpaccio. Die Gemäldegalerie besitzt zwei Gemälde von Carpaccio, einmal die Weihe des heiligen Stephanus und auch die Grabbereitung Christi. Diese Grabbereitung Christi, die wurde frisch restauriert und wird daher jetzt deutlich aufgehellt präsentiert. Carpaccio spielt auch in Ihrem neuen Roman eine Rolle, wir kommen gleich drauf. Sie waren ja in der Ausstellung. Welchen Eindruck haben diese beiden Bilder auf Sie gemacht?
Ja, ist für mich immer ganz feierlich, um Carpaccios zu sehen. Carpaccio spielt auch eine große Rolle im Roman Dios. Und man muss sehr viel reisen, um sich Carpaccios ansehen zu können. Es gibt einige in New York, es gibt einen in Avignon, es gibt natürlich der Ritterfigur, die in meinem Buch eine große Rolle spielt. Sie ist in Madrid, im Thyssen Bornemis, ein Prado. Also ich habe viel gereist, um mich die überall auf der Welt zerstreute Carpaccios anzusehen. Also diese Vorbereitung zur Grablegung ist ein richtig typischer Carpaccio. Was geschieht dort eigentlich? Da liegt der Christ, aber wer sind all diese Figuren? Ich gebe ein kleines Beispiel. Am linken Seite der Grablegung-Vorbereitung gibt es einen Schädel, als ob es im Stein gehauen ist. Und er hat eine Hand, die er grüßt. Das ist natürlich skurril, das ist wahnsinnig. Und es gibt in alle von diesen Carpaccios, sicher auch die in Venedig natürlich, das ist der wichtigste Platz, die Scuola di San Giorgio. Da gibt es immer Details, die Mensch, wenn man gut sich das anguckt, dann lacht man und denkt, was hat dieser Mann eigentlich gemeint? Dazu kommt natürlich, dass für mich als Flame, er ist der erste Venezianer, der pinselt in die große, klare Linie der Flammen. Er hatte das gelernt von Van Eyck, von Rogier van der Weyden. Vielleicht hat er sich Bruegels angesehen, weil auch bei ihm die Hintergründe sehr, sehr exotisch sind und so weiter. Also es hat mir eine große Freude bereitet, das wiederzusehen, so schön restauriert jetzt.
In Ihrem neuen Roman Dios gibt Erzähler Anton auch eine Carpaccio-Vorlesung. Zu Anfang ist er Anfang 30, schreibt eine Dissertation und gibt eben erste Vorlesungen. Dios, sein Freund, ist Anfang Mitte 20 und Student. Und das Ganze findet in einem flämischen Provinzort statt, schreiben Sie. Das ist natürlich Gent, Ihre Heimatstadt. Ganz so provinziell ist Gent aber gar nicht. Die Gebrüder van Eyck haben Sie schon genannt. Ne? Gent ist wichtig für die Kunstgeschichte.
Ja, damals sicher. Und ich muss sagen, natürlich die große Geschichte der Flammen in Zeiten der Hansestädte zum Beispiel, das war glorious. Das war sehr groß. Auch die deutschen Kaufleute, die kamen zu Brügge und Gent und die flämelten aus Snobismus. Ich flämele, weil mein Deutsch nicht so gut ist. Das ist anders. Also, wenn wir reden über die Größe von flämischer Kultur, das ist Mittelalter, Renaissance und danach jetzt wieder. Die Kunstszene in Flandern ist merkwürdig intensiv. Die Theaterleute, wie muss ich das sagen, die Regisseure und so weiter, sind auf alle Bühnen der Welt. Ein Jan Laubers, an Theresa de Keersmarke von Tanz ist sozusagen unsere Pina Bausch. Und Literatur auch. Und man kann sagen, Flandern hat seine kulturelle Intensivität zurückgefunden. Das sicher, ja.
Gute Nachrichten für uns, ja. Bevor wir tiefer in den Roman einsteigen, hören wir einmal eine kleine Passage daraus und erfahren dabei, wie sich Anton und Dios kennenlernten und bekommen auch einen Eindruck von dem Erzählton. Würden Sie uns die Passage vorlesen, Herr Hertmans?
Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen, wie Dios an meiner Haustür klingelte. Ich wohnte damals in der Altstadt eines Provinzorts. Meine Freundin Nuka öffnete die Tür. Ich saß im oberen Stockwerk und arbeitete an meiner Dissertation. Sie wusste, dass ich nicht gestört werden wollte, umso mehr, weil ich zu jener Zeit nicht besonders gut vorankam. Sie rief mich mit den Worten herunter, dass einer von meinen Studenten vor der Tür stehe. Als ich durch den langen, schmalen Gang zur Tür kam, sah ich einen jungen Mann, pechschwarzes Haar umgab seinen Kopf wie ein dunkler Strahlenkranz. Die obersten Knöpfe seines kragenlosen weißen Hemds waren offen, eine Goldkette glitzerte im Brusthaar. Er sah zugleich abgerissen und elegant aus, ein Kleinkrimineller mit der Haltung eines Aristokratensohns. Er war wohl kaum älter als 20. Ich erkannte in ihm sofort den Studenten, der in meiner Vorlesung über den Maler Vittorio Carpaccio einmal gerufen hatte, er könne Hunde viel besser malen als der Venezianer, dessen Hunde aussehen wie Scheißhaufen. Der ganze Hörsaal verstummte erschrocken, bevor sich vereinzelt ein Kichern regte. Dius wurde feuerrot, sprang auf und rannte aus dem Saal. Mir selbst verschlug es für einen Augenblick die Sprache angesichts der Tatsache, dass ich aus einer im Grunde lächerlichen Bemerkung eine derart peinliche Situation entwickeln konnte. Um meine Konzentration war es geschehen. Carpaccios Hunde waren in der Tat etwas merkwürdig und zogen plötzlich die ganze Virtuosität des großen Malers ins Lächerliche. Ich spürte, dass ich meine Studierenden nicht mehr zu fesseln vermochte, schaltete den Projektor aus und beendete die Vorlesung vorzeitig. Als ich die Akademie verließ, sah ich mich um, konnte Dius aber nirgendwo entdecken. Nun aber hatte Nuka diesem noblen Unbekannten unsere Haustür gastfreundlich geöffnet, der jetzt mit einem etwas provokanten Grinsen vor mir stand und sagte, »Darf ich reinkommen? Ich habe eine Überraschung für Sie.«
Danke, Stefan Hertmanns. Ja, Dius steht vor der Tür, der Student, bei seinem Dozenten und bietet ihm an, draußen auf dem Land ein Haus zum Arbeiten mit ihm zu teilen. Dius kann dort seine Bilder malen und später auch seine Möbel herstellen. Und Anton kann seine kunsthistorischen Texte schreiben. Das ist eigentlich eine sehr schöne Ateliersituation für zwei junge Männer. Sie beschreiben Dius hier als Kleinkriminellen mit der Haltung eines Aristokratensohns und auch als noblen Unbekannten. Was zeichnet diesen Dius aus?
Ja, man muss damit rechnen, dass es natürlich auf Deutsch ein anderes Wort gibt. Im Niederländisch sage ich ein Straatschoffi. Ein Schoffi, das ist eigentlich ein jiddisches Wort. Es gibt viel jiddische Wörter im Amsterdam-Dialekt. Das ist nicht ein Kleinkrimineller, aber es ist nur ein, sagen wir, ein sympathischer Kerl, der hier und dort etwas stehlt oder so etwas, aber der doch ein sympathischer Junge ist auf der Straße.
Ja, Schroffi ist wie Schuft, aber niedlicher, vielleicht ein Eckensteher.
Ein kleiner Schuft, wenn man das sagt, ein kleiner Schuft, hat es etwas Affektives auch.
Ja.
Das ist es eigentlich. Und das heißt, das ist ein Junge, der sofort seinen Dozent Anton fasziniert. Weil Anton hat sehr viel Empathie und Dius hat sehr viel Energie. Und die beiden finden einander. Und was dort geschieht, wenn ich diese zwei Persönlichkeiten auf dem Schachbrett gesetzt haben. Das ist, dass sich eine Dynamik entwickelt, die sehr, sehr, sehr intensiv wird und immer rascher geht und dass der Student eigentlich der Meister seines Lehrers wird. Und das ganze Verhältnis kehrt sich um und es ist Dius, der an den Faden zieht und Anton, der folgt und sein Leben wird eine Art von emotionelle Katastrophe sozusagen, weil Dius dann später schwer verletzt wird. Er siedelt um nach Bergamo, wird sterben in Neapel und so weiter. Und dann geschieht am Ende noch etwas ganz, ganz, ganz überraschend mit den Arbeiten Dius. Also es hat mich die Gelegenheit gegeben zu studieren, was eigentlich Freundschaft innehält. Und ich habe natürlich damals bei den vielen Philosophen, die darüber reden, und die haben fast alle über Freundschaft geschrieben. Von Plato über Aristoteles, eben Augustinus, bis Kant und Derrida. Natürlich in deutscher Literatur Schiller, Hölderlin. Und es gibt sehr viele interessante Seiten an, was Freundschaft philosophisch eigentlich meint, weil es gibt keine erotische Begierde. Wir sind freie Menschen, um Freunde zu sein. Das heißt, wir sind nicht gebunden durch eine Gegenseitigkeit. Man ist viel freier, aber man muss die Differenz der anderen akzeptieren. Und das ist das Spiel. Können diese beiden Männer, die so grundsätzlich voneinander verschieden sind, können die Freunde bleiben. Und es gibt natürlich Krisen der Freundschaft, auch während der Liebe, weil es sind heterosexuelle Männer, die Frauen lieben, aber die auch einander tiefgehend lieben. Was ist die Liebe in Freundschaft und was ist die Freundschaft in Liebe? All diese dialektische Bewegungen sind im Spiel, der Roman natürlich.
Genau, es ist ein Roman über Freundschaft und es ist auch gleichzeitig ein Klagelied, denn Dius wird sterben, das wissen wir schon relativ früh am Anfang, also verraten wir jetzt nicht zu viel. Dius wird sterben in Italien, es ist ein Roman, der enge Verbindungen auch nach Italien hat, auf viel verschiedenen Ebenen, von Carpaccio hatten wir schon gesprochen, von der Kunst, aber eben auch in den Lebensläufen dieser beiden Männer. Dius, das klingt so ein bisschen wie Deus, klingt ein bisschen wie Gott, es ist aber auch eine Abkürzung des Namens Egidius, Egidius. Dius de Blaser, das ist Dius voller und auch irgendwie schön flämischer Name, finde ich. Wenn man sich mit flämischer Literatur befasst, dann denkt man auch an das frühneuzeitliche Egidius-Lied. Das kennen Sie auch.
Ja, genau. Natürlich, alle flämische Kinder mussten das auswendig lernen. Die erste Strophe geht so. Egidius, wo bist du bleven? Mi langner die Geselle min. Du kochst die Tod, ein Lied mit leven. Also, Egidius, wo bist du? Du bist gestorben. Was muss ich jetzt mit meinem Leben? Das waren wahrscheinlich zwei Ritter. Es ist ein der schönsten ersten Zeugnisse von tiefe ritterliche Freundschaft. Daher natürlich das in meinem Buch, wo es ziemlich Ironie gibt auch, der Ritter von Carpaccio eine Rolle spielt. Können Männer heutzutage mit all dem toxischen Machismo, können Männer noch ritterlich sein? Und dabei kommt natürlich, dass diese zwei Männer irgendwo auf der Suche sind nach, was man damals erhaben nannte in der Kunst. Sind wir zu ironisch, zu zynisch, zu skeptisch, zu sarkastisch geworden, um es uns selbst noch zuzulassen, so tief bewegt zu sein durch Kunst, als Dius und Anton das sind? Das ist, was die zwei sehr verschiedene Männer miteinander stark verbunden hat, dass die beiden dieselbe tiefe Bewegtheit für das ästhetische Leben haben. Ästhetische Erziehung spielt eine Rolle im Buch. Postmodern sozusagen, aber doch, das hat seine Wurzel in der Renaissance und früher in alles, was mit Transzendenz von Kunstleben zu tun hat.
Ja, in der Tat, beide suchen nach dem Erhabenen, Dius in der Kunst, Anton eher in seinen Reflexionen. Über das Erhabene wird heutzutage nicht mehr so viel gesprochen. Diese Erfahrung von etwas Höherem, etwas Heiligem, das sich aus dem Irdischen erhebt. Anton ist ungemein gebildet, er ist Dozent, ne, und dieses enorme Wissen aus der Philosophie, aus der Kunst- und Musikgeschichte fließt auch unablässig in den Roman ein. Manchmal hatte ich das Gefühl, er verliert sich in seinen Zitaten und Reflexionen und verpasst ein bisschen sein eigenes Leben. Er wirkt auch manchmal sehr unsicher. Ist Anton ein unsicherer Charakter?
Ja, unbedingt. Dius ist ein sicherer Charakter.
Es ein Kraftprotz
auch. Kraft, ja. Und Anton ist der Zögerer, weil er zu verfeinert ist, zu intellektuell, zu empfindlich ist. Und er verpasst auch seine große Liebe. Es ist nur nach 20 Jahren, dass er diese Frau zurücksehen will. Und dann ist die Frau Lys, die das Initiativ nimmt. Nicht er. Und am Ende akzeptiert sie, dass er nur ist, was er ist. Er ist ein sehr schöner Mensch, aber ist so verletzlich, dass er sich hinziehen lässt durch alles. Und ich möchte nicht unbedingt ein ironisches Porträt von empfindlich intellektuellen Leuten machen. Es gibt natürlich ein wenig Selbstspott drin. Aber ich bin doch nicht solch ein Zögerer als Anton. Anders hätte ich das Buch nicht geschrieben. Es gibt auch einen Dius in mir, der es wagt, kopfüber, um solch etwas zu tun, ein Buch zu schreiben über solch eine erhabene Freundschaft. Aber ich glaube, dass der Schriftsteller immer Themen wählen muss von das, was mangelt in unserer Zeit. Es gibt sehr viele Schriftsteller, die suchen nach, was sind die Themen, worüber jedermann spricht, darüber muss ich schreiben. Bei mir ist es das Gegenteil. Ich spüre nach Spuren, von was wir vergessen sind. Und ich denke, dass, wenn ich die Reaktionen auf Niederländisch mich ansehe, wie man reagiert hat auf den Roman, Leute machen Playlists von der polyphonischen Musik in die auf Spotify. Das heißt, man wiederentdeckt, so viele Leser lassen mich wissen, ich wusste nicht, dass es das gab. Welch eine Schönheit. Und da füllt man vielleicht eine Lücke, von was wir vielleicht suchen. Sie haben da gesagt, wer redet jetzt noch über das Erhabene von Kant? Aber gerade das mussten wir wieder tun und das nicht sofort assoziieren mit lächerlich oder pathetisch oder was sonst, aber uns fragen, was ist mit unserer Ironie? Ist es nicht manchmal feige, immer ironisch zu sein und das nicht eindringen zu lassen, um sich vor eine Malerei, vor ein Musikstück zu befinden und zu sagen, was sagt das zu mir über meine Existenz?
In der Tat steckt viel Musik drin in Ihrem Roman, das haben wir noch gar nicht so stark erwähnt. Es sind viele Komponisten, die erwähnt werden, Stücke, die die beiden Freunde auch zusammen hören. Und Ihr Roman ist auch, und das freut mich ganz besonders, es ist auch ein Stück erzählte Malerei. Also Sie können, finde ich, Szenerien ungemein lebendig beschreiben. Sehr wichtig sind im Roman die flämischen Polderlandschaften, die auch vielfach gemalt wurden. Sie beschreiben Natur und Wetter sehr genau, aber auch die enormen Himmel über den flachen Landschaften. Das hat mich auch erinnert an Ihr Buch Krieg und Terpentin, ja, über Ihren Großvater, der Maler war und der auch viel Himmel malte. Wollten Sie genau das, also mit Worten auch Gemälde schaffen?
Ja, natürlich. Das ist ein sehr großes Thema in der Literatur gewesen damals. Das nennt man mit einem gelehrten Wort Ekphrasis. Man muss in der Literatur konkurrieren mit der Malerei und mit der Musik. Und wie tut man das? Durch sehr gute Beschreibungen zu schaffen. Und das heißt natürlich, wenn ich über die flämische Polder spreche, gibt es sofort etwas Ökologisches auch. Was ist verloren gegangen? Flandern ist vollgebaut. Wir haben keine richtige Natur und Wälder mehr wie in Deutschland. Das Land ist zu klein einfach. Und die Erinnerung, die ich noch habe von meiner Kindheit, die war ganz anders. Es gab noch so viele Vögel, die es nicht mehr gibt zum Beispiel. Es gab noch Natur, die man ruhig lässt. Jetzt lässt man nichts mehr ruhig. Und sich die Landschaft anschauen, ist für diese beiden, Dius und Anton natürlich auch, sich die Malereien vom 17., 18. Jahrhundert erinnern, von Constable, von Ruysdael. Das sind jetzt Zeugen von einer Landschaft, die es nicht mehr gibt. Also wie Stendhal das hat gesagt, eine Landschaft sich ansehen, ist sich eine Malerei ansehen. Die sagen auch, das ist die Polder, die haben so viel Himmel, dass es unter dem goldenen Schnitt liegt. Und das deprimierte Leute, die dort leben, die werden sozusagen plattgedrückt gegen die Erde. Und all diese ganz physische Sensationen sozusagen, die zusammengehen mit gut schauen, was es dort gibt. Die Malerei kommt aus diesem Schauen hervor, natürlich.
Sie beschreiben Landschaften wie Gemälde, ja, aber Sie haben in Ihrem Roman auch unglaublich viele Kunstwerke erfunden. Also da sind einerseits die Gemälde, die Dius malte, die Möbel, die er selbst entwarf, später die Porträtserie von seiner Tochter. Aber da sind auch die Kunstwerke anderer Studierender in der Uni, was die so treiben und machen, und auch das fotografische Werk von Antons Freundin, seiner Partnerin. Fällt es Ihnen leicht, Kunstwerke zu erfinden? Denn damit erschaffen Sie ja Kunst auch ein bisschen selbst.
Ja, hör mal, ich habe 40 Jahre Unterricht gegeben in Kunstschulen. Ich habe unzählbar viele Studenten gehabt. Ich denke etwa in 40 Jahren 7000 oder so etwas.
Okay, viel Anschauungsmaterial.
Ja, sehr viel Anschauungsmaterial. Und natürlich hatte ich so viel Kunstwerke im Kopf. Und ich muss sagen, für Leute, die flämische zeitgenössische Künstler kennen, gibt es natürlich Anspielungen. Zum Beispiel die Fotos von Lys, die Freundin von Anton, die sind inspiriert auf einen der meist fesselnden Fotografen heutzutage. Das ist Dirk Brakmann. Und so kann man weiter immer etwas erkennen von einem Jan Faber, von einem Thierry de Cordier und so weiter. Es gibt natürlich sehr viel Augenzwinkern zu Leser. Also ich habe das natürlich erfunden und es bereitet mich sehr viel Spaß, um Kunstwerke zu erfinden. Dann kommt man zu einer andere Definition von Ekphrasis. Man muss nicht nur konkurrieren mit bestehenden richtigen Kunstwerken, aber auch mit imaginären Kunstwerken. Und da wird es natürlich ganz spannend auch.
Viel aktuelle Kunst drin, aber eben auch sehr viel alte Kunst. Anton und Dius lieben insbesondere die Renaissance, ihre Musik, aber eben auch ihre Gemälde. Dazu gehört eben auch Vittore Carpaccio, über den wir schon gesprochen haben. Die Renaissance ist den beiden jungen Männern ein Ideal. Und trotzdem ist dies auch ein ganz und gar zeitgenössischer Roman über Kunst, oder?
Ja, unbedingt. Es ist, wie Anton in seinem Kurs sagt zu seinen Studenten, alle Kunst ist zeitgenössisch. Wir begeben uns in einen Raum der Imagination, wo ein Bronzino, ein Pontormo, ein Carpaccio unsere Zeitgenossen sind. Und da kann er eben in einer Vorlesung kann er reden über die Wiener Aktionisten oder Rembrandt. Weil für ihn im Raum der Kunst eintreten, heißt im Raum der Imagination der Bilder eintreten. Und da ist alles zeitgenössisch. Das heißt, dass natürlich das durcheinander wirbelt im Roman. Zeitgenössische und alte Künstler.
Also Kunst ist ein ewiges Jetzt, ist immer aktuell.
Ist ja, Sie sagen es viel schöner als ich. Es ist ein ewiges Jetzt, das ist bestimmt, ja.
Und das kann man nachlesen im neuen Kunstroman, Künstlerroman auch von Stefan Hertmans. Herr Hertmans, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Dios heißt Ihr neuer Roman. Ira Wilhelm hat ihn aus dem Niederländischen übersetzt. Erschienen ist er im Diogenes Verlag. Und die Hommage an Vittore Carpaccio, die ist noch zu sehen bis zum 6. April in der Gemäldegalerie Berlin. Mein Name ist Katharina Borchert. Dieses Gespräch habe ich voraufgezeichnet. Für diese Sendung musste ich es ein wenig kürzen. Auf unserer Homepage aber finden Sie es in voller Länge. swrkultur.de